Das hast du aber voll aufgedreht hier. Vielleicht
ein bisschen. Oh, da hast du recht. Immer gut, wenn man einen Musiker dabei hat.
Hallo, hallo, hallo. Jawohl.
Hallo, herzlich willkommen zum Psychcast. Endlich machen wir eine Folge zum Thema EKT. Da suche ich schon seit ganz langer Zeit den richtigen Interviewpartner und habe ihn mit dir, meinem Freund Dr. Christoph Vogel, gefunden. Und wir können jetzt mal was aufnehmen zum Thema EKT. Wir fangen mal an, indem wir dich vorstellen und sagen, wo wir hier sind. Christoph, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du extra hier nach Neuss gereist bist und dass wir dieses Gespräch führen können, weil es ist mir auch ein Anliegen, dass wir über diese Thematik auch mal sprechen und das nach draußen kommt. Wir sind hier am Alexis-Josephs-Krankenhaus in Neuss, speziell hier im Neurostimulationszentrum, welches seit einem Jahr besteht und letztendlich alle externen stimulierenden Verfahren unter einem Dach bündeln soll. Das Neurostimulationszentrum wird geleitet vom Professor Dr. Dr. Sprick, also einem sehr honorigen Psychiater, der eben sich aktuell sehr intensiv mit der neuesten Behandlungsform transkranielle Pulsstimulation auseinandersetzt und eben alle Bereiche abdeckt. Ich nenne es kurz die paar Abkürzungen. Das ist die TPS, die transkranielle Pulsstimulation, die dort durchgeführt wird durch den Oberarzt Dr. Günnes, der auch der direkte Ansprechpartner ist und auch viele Jahre Erfahrung mit dieser Therapieform hat. Die RTMS, die repetitive transkranielle Magnetstimulation, die im Neurostimulationszentrum durchgeführt wird. Und die Elektrokrampftherapie, die ich zurzeit noch unter meiner Ägide habe.
Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Und dein Weg hierhin hat dich an verschiedenen Stationen vorbeigeführt, von denen mehrere was mit Stromneurologie und sehr viele zum Glück auch mit Psychiatrie zu tun haben, sodass du gut vorbereitet hier diese Position als Oberarzt an diesem Stimulationszentrum. Erzähl mal ganz kurz, wie dein medizinischer Werdegang war.
Gerne. Also ich würde es wirklich zusammenfassen. Mein erster Effekt, sage ich mal, oder Kontakt mit Strom war an einem Kuhzaun, wo ich gemerkt habe, dass einfach dieser Impuls doch sehr viel in mir ausgelöst hat, ja. Und diese Idee hat mich irgendwo immer weiter verfolgt, hat mich dann schon in der Jugend eben mit viel mit Elektronik und Verstärkerschaltung beschäftigt, habe in meinem Studium lange Jahre in der Neurophysiologie gearbeitet, in der Ableitung eben an Nervenzellen, bin dann über die Neurochirurgie, intraoperatives Monitoring am wachen Patienten, am narkotisierten Patienten, dann letztendlich in die Neurologie gekommen. Ich sage immer Regel- und Messtechnik, ja, und bin dann aber jetzt seit rund 15 Jahren eben als Facharzt für Psychiatrie hier in Neuss tätig.
Ja, und das AJK ist ja ein sehr großes psychiatrisches Krankenhaus und macht sehr viel Versorgung, aber ihr habt tatsächlich auch ein Department für Entwicklung und Forschung, ja, auch von Professor Sprick geleitet. Und die Stimulation ist das Herzstück praktisch dieses Departments, ne?
Ganz genau, ja, ganz genau. Wobei, wie gesagt, der wissenschaftliche Fokus liegt zurzeit auf der transkraniellen Pulsstimulation. Ja. Mhm. Die anderen Stimulationsverfahren, die ja durchaus auch schon etabliert sind insgesamt, die betrachten wir zwar auch, aber sind derzeit nicht der Forschungsschwerpunkt, möchte ich mal sagen.
Okay, aber von all diesen Bereichen, die unterschiedliche Personen da machen, wollen wir jetzt nur über die EKT sprechen, weil das Thema ist schon groß genug, aber das wollen wir jetzt mal in den Fokus nehmen.
Sehr gerne, ist auch umfassend genug.
Denn EKT, das ist schon auf der Grenze oder im Schnittgebiet zwischen Psychiatrie und Neurologie. Die Patienten haben psychiatrisches Krankheitsbild, aber die Intervention ist so eine psychiatrisch-neurologische Intervention, wenn man mal so sprechen will. Das ist eben auch mit einem somatischen Element irgendwie verbunden. Und wir haben uns überlegt, wir fangen mit einem typischen Patienten an, der von so einer EKT profitieren würde. Wir sprechen erstmal darüber, wie so ein Krankheitsbild aussehen könnte und wie dann auch so eine Behandlung laufen könnte. Und danach wollen wir nochmal einiges vertiefen. Aber fangen wir mal mit einem typischen Patienten an, Christoph. Nenn doch mal so ein Beispiel, was wäre so ein Patient, der sich für EKT total eignen würde?
Okay, werde ich sofort, ich möchte vorweg schießen. Erstmal die Hauptindikation für EKT sind eben Depressionen oder Depressionen mit psychotischen Symptomen, klassischerweise die Schizophrenie, also die psychotischen Erkrankungen, aber auch Manien oder Katatonien. Ja? Die Wirkung ist, und das ist jetzt mein Lieblingssatz, den ich jetzt bringe, antimanisch, antidepressiv, antipsychotisch, antisuizidal, antikonvulsiv, antikataton, antiparkinsonoid und stimmungsstabilisierend. Ja? Sodass man sagen kann, die Indikation für die EKT ist insgesamt sehr breit. Und der typische Patient, den wir hier haben, wir bekommen ja Anfragen nicht nur aus dem eigenen Hause ins Neurostimulationszentrum, sondern auch von externen Kliniken, sind in der Regel Menschen, die auf eine, ich nenne es jetzt mal einfach klassisch, medikamentös-psychotherapeutische Behandlung im Rahmen einer vorwiegend depressiven Episode oder auch einer psychotischen Erkrankung nicht gut respondieren. Ja? Leider muss man dazu sagen, man könnte aus meiner Sicht, aber da bin ich nicht alleine, früher mit der an die EKT denken. Leider ist allerdings das Angebot bundesweit noch nicht ganz durchdrungen, offenbar. Mhm. Ja, das hat auch einen gewissen historischen Hintergrund.
Ja, und das ist ja auch die Situation, in der ich dich meistens um Hilfe bitte. Wir an unserer Klinik haben keine EKT, aber wenn ich mit dir über Patienten spreche, die sich dafür eignen würden, dann ist es meistens die wahnhafte Depression, wobei im Einzelfall auch sowas wie eine Katatonie oder ein anderes Krankheitsbild aus der Gruppe, die du eben genannt hast, eben eine Notfallindikation für die EKT sein können. Ja. Und dann ist es natürlich auch sehr wertvoll. Aber die Mehrzahl der Patienten hat wahrscheinlich eine wahnhafte Depression, korrekt, wenn die Frage nach der EKT kommt.
Richtig. Genau. Also ich will es mal so über den Daumen sagen, so um die 70% der Patienten, ja, die wir hier behandeln, sind eben mit einem affektiven Syndrom im Sinne einer Depression. Mhm. Und da muss man auch sagen, ist die Response auch relativ gut auf die Behandlung. Jetzt muss man ehrlich sagen, wenn noch psychotische Symptome vorliegen, ist die Response oder die Wirksamkeit eben noch höher. Mhm. Ja, man spricht davon bis zu 90% Wirksamkeit bei der wahnhaften Depression durch die EKT.
Mhm. Ja? Nehmen wir uns so einen Patienten mal ganz in Ruhe vor und fangen mal mit dem psychiatrischen Krankheitsbild an. Also nicht jeder Hörer hat ja schon mal einen Patienten mit einer wahnhaften Depression gesehen oder eine Patientin. Erzähl mal, wie sich das so klinisch so darstellt. Wie kommen solche Patienten zu uns ins Krankenhaus?
Okay, also ich kann vielleicht mal auf einen Patienten abstrahiert eingehen. Ich habe hier in der Klinik selbst 5 Jahre die Akutstation oberärztlich geleitet und ich habe da noch auch unter anderem einen Patienten relativ genau so ein bisschen im Blick, der notfallmäßig mehr oder weniger bei uns auch mit einem Unterbringungsbeschluss dann auf die Akutstation kam. Es wurde beschrieben, ja, der 60-jährige Patient sei nicht mehr in seinem sozialen Kontext irgendwo gesehen worden. Das war ein alleinstehender Mann. Man hat ihn dann letztendlich in der Wohnung aufgefunden. Er war bettlägerig, lag da, war kaum ansprechbar, wahrscheinlich durch Unterernährung, Flüssigkeitsverlust etc. Letztendlich eben nach Ausschluss der somatischen Ursachen, eben nachdem wir ihn auf Station bekommen hatte, kristallisierte sich eben die Diagnose wahnhafte depressive Episode aus und der Wahn bestand aus einem nihilistischen Wahn. Also er hat sich mehr oder weniger nicht mehr als Person mehr oder weniger wahrgenommen, der eine grundbedürfnishafte Versorgung benötigt, sodass er wirklich im Bett gelegen hat und alles insuffizient war eigentlich. So, dann war es natürlich auch zunächst, wie es ja lege artis auch wäre, jetzt dann die Überlegung, wir machen eine Pharmakotherapie, gucken erstmal, dass wir die Vitalwerte eben stabilisieren. Der Patient hat das konkludent auch erstmal zugelassen und haben uns dann aber auch relativ schnell für eine Behandlung mittels EKT entschieden, weil eben da der Effekt relativ schnell zu erwarten ist eigentlich. So, den Patienten haben wir dann und da ist ein bisschen Vordiagnostik zu machen. Ne? Das heißt, man muss eine zerebrale Bildgebung machen, um zu gucken, ob es eine intrazerebrale Pathologie gibt, ob es Auffälligkeiten gibt, die das, also auch da ist die Indikation oder die Kontraindikationen sind da nicht sehr eng gestellt irgendwo. Aber dass wir da einen Überblick erstmal haben. Dann natürlich die somatischen Faktoren über eben Labor etc. So, nachdem alle Parameter, ich sag mal, für uns im Blick waren und auch, ich sag mal, grünes Licht bestand, konnten wir mit der EKT anfangen. Wir machen das hier im Haus nach eigentlich internationaler Konvention, nach einem bestimmten Protokoll. Wir machen 2 EKT-Sitzungen oder Behandlungen pro Woche und planen immer für 12 Termine. Das heißt, der Patient wurde dann im Bett in unseren Behandlungsbereich gefahren, hat die entsprechenden Elektroden angelegt bekommen. Wir machen das natürlich auch in Kurznarkose, das heißt, dass er das nicht mitbekommen hat. Und das Schöne war, muss man wirklich sagen, also er hat es gut vertragen. Er hat auch keine größeren Nebenwirkungen gehabt. Man konnte mit ihm auch Kontakt halten. Also man konnte ihm im stationären im Alltag konnte man sich mit ihm unterhalten, aber er war schon sehr in sich gekehrt und zurückgezogen. Haben die EKT dann begonnen. Leider ist es so, einmal ist keinmal, das ist fast wie im echten Leben, sondern man plant ja die Serie und man konnte bei dem Patienten so sukzessive nach der dritten, vierten Behandlung sehen, dass er so langsam, ich nenne es mal so auf Rheinisch, wieder ins Leben zurückkam. Also mehr irgendwo wahrnahm in der Umgebung, mehr wieder zur Person auch sich kümmerte, muss man sagen, selbstfürsorgefähig wurde, was Körperpflege anging, was Nahrungsaufnahme anging. Und am Ende der Behandlungsserie, wir haben bei dem 12 Behandlungen durchgeführt, war das ein Mann, der wieder gepflegt war, also im Krankenzimmer bei der Visite anzutreffen war und mit dem man wieder sich in die Augen gucken konnte und auch entsprechend eine Zukunft gestalten, zumindest besprechen konnte. Also das war für mich ein sehr eindrucksvoller Verlauf bei dem Patienten und insgesamt hat er keine relevanten Nebenwirkungen durch die Behandlung gehabt und hat dadurch erstmal wirklich einen großen Schub bekommen, so nenne ich es. Wichtig ist mir ja auch immer bei der EKT oder überhaupt bei allen Stimulationsverfahren zu sagen, es ist in dem Sinne keine Heilbehandlung. Es ist eine Impulsbehandlung, so möchte ich das mal sagen. Das heißt, wenn man es jetzt wieder auf Rheinisch, wir sind ja hier im Rheinland, ausdrückt, ja, jemand, der wirklich im Bett liegt, den kriege ich vielleicht durch die EKT wieder in den Stand, um es mal so zu sagen, ja, um dann aus dem sonstigen psychiatrischen Behandlungsrepertoire zu gucken, wie kriegen wir da im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung den weiteren Behandlungsweg gestaltet. Ja.
Ich finde es ein sehr gutes Fallbeispiel, weil das wirklich nicht die Ausnahme ist, sondern weil das ganz häufig klappt. Also natürlich gibt es auch Patienten, die auch selbst auf EKT nicht ansprechen. Aber bei der wahnhaften Depression sieht man doch sehr häufig, dass sehr schwer kranke Menschen recht zügig verglichen mit der reinen medikamentösen Therapie wirklich sehr zügig wieder aus dieser depressiven Episode rauskommen. Klar, wir sprechen gleich darüber, dass das nur ein aus der Episode rauskommen ist und keine Heilung. Das hast du eben auch schon gesagt. Aber selbst das gelingt ja sonst oft über Monate nicht und dann ist viel verloren. Und das gelingt mit einer hohen Zuverlässigkeit bei der EKT, das gelingt immer wieder sehr gut. Also das ist schon ein typisches Beispiel. Und das ist auch der Grund, warum die Psychiater von der EKT nicht lassen wollen, weil das ist einfach eine sehr gute Behandlung, die auch nicht ersetzbar ist durch irgendein neues Medikament, das es irgendwo gibt, sondern es gibt Patienten, bei denen diese Wirkung nur durch die EKT auftritt. Das ist einfach so.
Ja, und die Erfahrung und auch die Studienlage zeigt, also wenn ein schwer depressives Syndrom vorliegt, dann kriegt man eben, wenn keine Medikamenteneffekt eintritt oder der Patient von den Medikamenten nicht profitiert, kriegt man trotzdem noch in größer 50% der Fälle eine Remissio hin durch die EKT-Behandlung. Bei der wahnhaften EKT reden wir schon von 80-90% Wirksamkeit. So dass wir da wirklich ein Instrument in Händen haben, das man eigentlich immer denken sollte. Es gibt ja auch von der Bundesärztekammer von 2003 die Empfehlung, dass im Rahmen der Erstbesprechung hinsichtlich des Behandlungspfades die EKT auch immer mit eigentlich genannt werden solle. Ne? Ist leider so ein bisschen stiefmütterlich noch, nenne ich es mal. Ja. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass eben diese Art der externen Stimulationsverfahren vielleicht auch durch Hollywood oder so ein gewisses Geschmäckle in vielen Köpfen irgendwo hat. Ne?
Von den vielen Fragen, die wir jetzt im Einzelnen durchgehen wollen, können wir mit dem Bild in der Öffentlichkeit, das durch einer Flug übers Kuckucksnest und andere gemacht wurde, ruhig gerne beginnen. Ne? Also da war die EKT als Disziplinarmaßnahme ohne Narkose durchgeführt wie eine Folterstrafe. Und das ist einfach das Bild, das jeder im Kopf hat. Also wir kennen das ja auch, wir haben den Film auch gesehen. Und auch jeder Patient und jeder Angehörige hat dieses Bild im Kopf, denn man sieht ja keine Filme, wie eine Heilbehandlung EKT unter Narkose durchgeführt wird.
Richtig.
Das sieht ja keiner. Alle haben dieses Bild im Kopf. Ne?
Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch bis in die 60er Jahre auch gängige Praxis gewesen. Mhm. Man muss allerdings auch sagen, ohne dass ich das jetzt irgendwo global verorten möchte, ne? Es gab schon gewisse Nationen, die sich da sehr offensiv gezeigt haben, sage ich mal, was so diese Behandlungsarten anging. Ne? Also in Amerika zum Beispiel wurde das schon sehr offensiv genutzt. gab es sogar Strukturen, wo letztendlich gar kein Arzt mehr dabei war. Ne, da hat es der Pfleger mit der Schwester dann gemacht bei den Patienten in den Anstalten dort. Vielleicht rührt es daher. Wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückguckt, ne, das heißt, diese Stimulationsverfahren kommen ja letztendlich auch aus der Hilflosigkeit der Ärzte. Was tun wir für schwer erkrankte Menschen, wo wir sozusagen mit unseren Möglichkeiten verbal, damals gab es noch keine Medikamente, überhaupt, ich sag mal, so ein Circulus vitiosus durchbrechen können? Wie kommen wir da mit dem Keil in diesen Kreislauf rein? Und da fällt dann immer so ein bisschen der Begriff der Schocktherapien, ja, die so Anfang des letzten Jahrhunderts erprobt wurden, vielleicht, ich sage wirklich mal im Guten, aus der Hilflosigkeit wahrscheinlich versucht wurden. Da gibt es ja so einige Entwicklungen, die Erfolge zeigten. Letztendlich die EKT ist daraus übrig geblieben, muss man sagen. Ne?
Ich will aber nochmal die beiden Unterschiede, die ich eben schon kurz angerissen habe, hervorheben. Also da sieht man eine EKT ohne Narkose. Du hast es gesagt, bis in die 60er war das auch üblich. Das macht ja heute keiner mehr ohne Narkose. Man macht eine Narkose und eine Muskelrelaxation wie bei einer Operation, sodass bis auf den Fuß alles in Narkose ist und ruhig ist. Man sieht also den Krampfanfall nur am EEG. Und am Fuß, da bindet man mit so einer Blutdruckmanschette den Blutfluss kurz ab, sodass das Narkosemittel und Muskelrelaxanz eigentlich nicht dahin geht. Da sieht man dann auch den Krampfanfall. Das heißt, der Patient liegt bei der normalen EKT-Heilbehandlung ruhig auf der Trage oder auf dem Bett oder auf dem
auf der Trage. Ich kann ja gerne mal so einen Ablauf
gucken. Ja, erzähl's mal.
Also wenn Patienten bei uns für die EKT letztendlich eben geplant sind und auch die Behandlung entsprechend indiziert wurde und alle Voraussetzungen gegeben sind, dann findet sich der Patient morgens um 7 Uhr in nüchternem Zustand in unserem Behandlungsbereich ein. Dort haben wir dann einen Anästhesisten, der für die Kurznarkose und Muskelrelaxierung, aber natürlich auch für die Vitalwertüberwachung verantwortlich ist und eine Psychiatrin oder ein Psychiater, der selbst die Stimulation dann durchführt. Patient bekommt einen intravenösen Zugang gelegt, über den Zugang gibt es eine Kurzinfusion mit Flüssigkeit und über diesen Zugang werden auch die Narkotika und Relaxantien gegeben. Die Narkose ist an sich nur nötig, damit der Patient die Relaxantien erträgt. Theoretisch wäre es so, wenn man stimuliert, ab dem ersten Stromfluss ist der Mensch bewusstlos. Dann kriegt er nichts mehr mit. Ja? Aber diese Muskelrelaxierung, die ja dazu dienen soll, die Verletzungsgefahr zu reduzieren durch die unkontrollierten Muskelzuckungen, die dann auftreten, auf der anderen Seite aber auch den Sauerstoffverbrauch durch die muskulär unterdrückte Aktivität zu reduzieren, sodass man eben den Sauerstoff, der im Organismus ist, für den Kopf zur Verfügung hat, sage ich mal, wird eben dann diese Narkose durchgeführt. Wir machen das eben, indem wir dann Etomidate geben. Das ist ein klassisches Kurznarkotikum, was viele Menschen so aus einer Zahnbehandlung vielleicht oder einer Darmspiegelung kennen, was man intravenös applizieren kann. Und dann gibt es zwei Arten von Muskelrelaxantien, die man zeitlich sehr gut steuern kann. Wenn dann der Patient, ich sage mal, verkabelt ist, weil wir messen auch alles, was wir tun, wir messen die Gehirnströme, wir messen die Vitalwerte, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, auch gegebenenfalls das EKG, dann eben wird er in Narkose gelegt, erfahrungsgemäß circa 5 bis 10 Sekunden nach Applikation des Etomidates schläft der Mensch dann tief und fest ein. So, und dann passieren eben folgende Dinge. Der Anästhesist kümmert sich um eine sogenannte Präoxygenierung. Das bedeutet, es findet eine Maskenbeatmung mit reinem Sauerstoff statt. Keine Intubation, sprich Schlauch im Hals oder Maske im Rachen oder so, Larynxmaske, sondern eine reine Sauerstoffbeatmung über eben eine Maske, bis die Sauerstoffsättigung 100% ist. Das ist so wie vorm Tauchen, als wenn man ein paar Mal tief Luft holt, dass man etwas mehr Reserven hat. Dann haben wir eine Sauerstoffreserve von wenigen Minuten, sag ich mal. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kriegt der Patient einen Beißkeil in den Mund, weil durch die Relaxierung können wir zwar die periphere Muskulatur gut lähmen, aber die Kaumuskulatur, die ist zu stark und wir wollen natürlich keine Zungen, klassischer Zungenbiss beim Krampfanfall, ja, oder Zahnschäden riskieren. Wenn das geschehen ist, dann findet die Stimulation statt. Dafür haben wir einen spezifischen Stimulator, das ist der Thymatron-Stimulator, der ist eigentlich der einzige, den man hier so kriegt bundesweit. Und da kann man keine Bedienfehler dran machen. Da findet dann eben nach dem neuesten Protokoll die eine sogenannte Rechteckstimulation, also nichts mit Sinuswellen, sondern können wir uns vielleicht noch drüber unterhalten, was die Unterschiede sind, ja. Statt Stimulationsintensität wird vorher eingestellt und dann die Dauer ist in circa 8 Sekunden. Also 8 Sekunden findet ein Wechselstromfluss dann praktisch durch das Gehirngewebe statt. Und danach haben wir, ich will es mal so sagen, mit 99,9% einen Krampfanfall ausgelöst. Dieser läuft dann, sage ich mal, für circa 30 bis 90 Sekunden. Das wäre so das Zielfenster, wo wir hinwollen, und remittiert von alleine. Das Gehirn hat so kortikale Inhibitionsmechanismen, um eben diese Krampfaktivität dann wieder in diesen unregelmäßigen Alpha-Rhythmus des Gehirnes zu überführen. Und dann sage ich den Patienten immer, 5 bis 10 Minuten später sind sie wieder wach und gehen zum Frühstück. Und das ist auch die häufigste Erfahrung, sage ich mal. Mhm. Ja?
Und um das nochmal zu unterstreichen, Sinn und Zweck des ganzen Manövers ist es, einen epileptischen Krampfanfall auszulösen.
Richtig.
Das ist ein ganz normaler epileptischer Krampfanfall.
Im Endeffekt ja.
Wie einen Epilepsiepatienten von selber bekommen. Und der löst im Gehirn was aus, wahrscheinlich hauptsächlich diese Selbstlimitierungsfaktoren. Aber irgendwas löst der Krampfanfall aus, das dann heilsam ist für die wahnhafte Depression. Also wir wollen einen Krampfanfall auslösen.
Richtig.
Der Strom heilt nicht, die ganze drumherum heilt nicht. Der Krampfanfall ist das.
Also es war eine lange Diskussion, die sich über Jahrzehnte ergeben hat. Ne? Deswegen, ich hatte eben schon kurz angesprochen, die Schocktherapien. Ne? Also man hat vorher ja anders Krampfanfälle ausgelöst. Ne? Da erinnere ich mich nur an den aus Ungarn stammenden Professor Meduna. Der hat eben eine Kampferlösung oder Cardiazol intravenös injiziert und konnte damit so in 30-40% der Menschen, die eben ein psychiatrisches Krankheitsbild aufwiesen, einen Krampfanfall auslösen. Ja? Es gab ganz andere Techniken, noch Hypoglykämie, dass man eben Leute wirklich mit Insulin in die Unterzuckerung getrieben hat, um darüber einen Krampfanfall zu induzieren. Ja? Das sind so, wo es herkommt, mehr oder weniger. Ja? Also dass man sagt, aus der Schocktherapie, so nannte man das damals. Dann kam so Ende der drei, das war 1938 in Italien, in Rom, Herr Bini und Cerletti, die dann erstmalig eben einen Krampfanfall durch einen Elektroimpuls ausgelöst haben. Ein paar Jahre vorher wurde ja erst die hirnelektrische Aktivität durch Herrn Professor Berger in Magdeburg mehr oder weniger nachgewiesen, ja. So, und dann hat man eben festgestellt, Mensch, nochmal, das ist ja ein elegantes Verfahren. Man braucht jetzt nicht irgendwelche nebenwirkungsreichen Medikamente zu spritzen, die auch teilweise nicht gut toleriert wurden, oder Hypoglykämie-Schocks auslösen, die natürlich alles Mögliche an sonstigen körperlichen Problemen machen, sondern wir haben eine relativ elegante Methode, wirklich fokal auf das zentrale Nervensystem einzuwirken über den elektrischen Impuls. Die Frage von dir oder die Überlegung war ja, was wirkt denn da eigentlich? Ne? Es war wirklich oder bis in die 70er Jahre, sogar in die 80er fast noch rein, die Diskussion. Ist es der Bewusstseinsverlust? Ist es der Strom? Ist es der Krampfanfall? Naja gut, und die Verfechter eben der anderen Stimulationstechniken, also Schocktherapien hier durch in Infusionen und so, ist es die Substanz vielleicht, die da irgendwo hilft? Die Auffassung aktuell ist allerdings schon, dass es das Krampfgeschehen ist. Ja, wie es genau wirkt, da gibt es eben nur Hypothesen zu. Ja? Mhm. Genauso wie es ja leider auch nur Hypothesen gibt, warum bestimmte Erkrankungen vorliegen. Ne? Ich denke da zum Beispiel an die monoaminerge Hypothese, eben bei Depressionen, dass man sagt, eben hier, da ist ein Serotonindefizit oder ein dopaminerges oder noradrenerges Imbalance-System, ja. Da kann man sagen, EKT wird es wahrscheinlich ausgleichen können. Ne? Dann gibt es ja die neuroendokrine Hypothese, dass man sagt, über die Stressachse, Cortisol etc. Man hat aber keine richtige Erklärung, wie die EKT da sozusagen jetzt kurativ wirkt. Ja? Es gibt noch die Idee, und das gibt es auch in Studien, dass eine Neuroneogenese stattfindet. Mhm. Auch durch die EKT induziert, also dass in eloquenten Arealen, vorwiegend im Hippocampus, dann eben auch wirklich neue Nervenzellen entstehen.
Ja, man kann ja auch sehen, welche Proteine neu produziert werden nach einer EKT-Serie. Und das ist ein ähnliches Proteinmuster, wie es eben sonst auch produziert wird, wenn neue Synapsen gebildet werden und wenn sich neue Verknüpfungen bilden. Medikamente machen das auch, aber nicht so schnell und nicht so stark. Ja. Aber das scheint eine gemeinsame Endstrecke zu geben mit neuen Verknüpfungen. Auch ja. Das kann man an den Proteinen, die gebildet werden, schon ableiten.
Genau, das ist der noradrenerge Turnover, der wird erhöht, ne? Und beta-adrenerge Rezeptoren werden runtergeregelt. Also man hat so Partialwissen, sage ich mal, aber so wie du es sagst, würde ich es auch interpretieren.
Der Strom ist nicht das, was halt der Krampfanfall ist. Zuletzt gab es schon noch mal eine Diskussion, ob es das Narkosemittel ist, weil Ketamin hilft ja schon auch IV als Antidepressivum und Etomidate ist schon eine ähnliche Substanz. Aber man kann es auch mit Ketamin machen. Also das hat die Diskussion noch mal kurz belebt, ob das auch einen Teil der Wirkung beitragen könnte möglicherweise.
Ist richtig. Vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Esketamintherapie, die natürlich auch eine ganz andere Idee hat in der Wirksamkeitszentrale. Weil die einen ganz anderen Rezeptorsystem eben angreift. Ja. Es gibt auch durchaus, aber das sind wenige Kliniken, mit den Kollegen bin ich auch im Kontakt, die durchaus auch die Kurznarkose mit Ketamin machen.
Habe ich jetzt auch öfter mal gehört.
Ja, ne, kann man machen. Ist natürlich, da muss man sich spezifisch mit Ketamin gut auskennen. Ne. Ketamin kann hypertensive Krisen machen, kann in der Aufwachphase auch Bad Trips machen, also dass die Leute doch erhöht agitiert sind danach oder so. Wir haben das hier in der Klinik bisher noch nicht durchgeführt. Ja, das ist bei uns nicht im Protokoll, sage ich mal einfach.
Ach Gott, dann habe ich noch so viele Fragen. Fangen wir nochmal an mit der Diagnose der wahnhaften Depression und dann entsteht klinisch oft die Situation, die Patienten und auch das Behandlungsteam denken sich, versuchen wir es erstmal medikamentös.
Ja.
Aber die Leitlinie sagt eigentlich was anderes. Wenn ich eine wahnhafte Depression diagnostiziere, sagt die Leitlinie nämlich genau was?
Ja, First Line. Ne? So. Kann man drüber also sollte man nicht nur drüber nachdenken.
Gleich anfangen mit EKT ist eigentlich das Beste und Patienten, die schon mal eine EKT in der Situation hatten und die gesehen haben, wie schnell das wirkt, sagen auch bei der nächsten Episode, ja, da müssen wir gar nicht mit Pillen rumdoktern, dann können wir gleich mit EKT anfangen, ist einfach besser. Aber klinisch ist das oft anders. Klinisch wissen die Angehörigen und die Patienten noch nicht, was das ist und wer das macht und wie das alles so ist. Und dann sagt man, ja, jetzt fangen wir erstmal medikamentös an und dann stellen wir sie mal vor. Und dann fängt es meistens medikamentös an. Oft ja auch mit Benzodiazepinen und einem Antidepressivum und einem Antipsychotikum. Wie ist das eigentlich mit den Benzos? Muss jemand komplett frei von Benzos sein, damit man starten kann? Oder wie schnell kommt man davon runter? Wie läuft das so?
Nein, also wie gesagt, ich sage immer so ein bisschen wieder auf Rheinisch, wir überstrahlen das, wenn die Dosis nicht so hoch ist. Es gibt bestimmte Medikamente, die muss man schon im Blick haben. Ja, da gehören zum Beispiel hier so Substanzen wie Tranylcypromin, also irreversible MAO-Hämmer, die natürlich im Rahmen der Narkoserisiken machen können. Dazu Lithium. Ne, also wenn jetzt jemand mit Lithium behandelt wird, dann sollte man schon gucken, dass man den Lithiumspiegel möglichst niedrig hält, weil sonst postiktale Verwirrtheitszustände oder auch Gedächtnisstörungen auftreten können. Ja. Bestimmte Antibiotika, die man so ein bisschen im Blick haben sollte. Also da gibt es schon, sage ich mal, so manche Substanzen. Venlafaxin, auch als noradrenerge Stimulanz mehr oder weniger, möglichst niedrig dosiert, aber prinzipiell kann man das durchführen, ja. Und Benzodiazepine, wir haben viele Patienten, wo man dann sagt, komm, dann nimmt der halt abends mal kein Tavor oder weniger, einfach aus der Vorstellung heraus, ja. Aber prinzipiell haben wir immer gute Krampfanfälle auch unter Benzodiazepinen ausgelöst. Ja,
okay. Und dann fängt irgendwann die Suche nach einer Klinik an, wo die EKT angeboten werden könnte. Erzähl doch mal, wie in Deutschland da so die Versorgungslage ist. Also wie lange ist die Wartezeit typischerweise und wie organisiert man das am besten?
Also es ist, ich kann leider jetzt keine genaue Zahl liefern, wie viele Kliniken EKT anbieten. Ja, ich weiß, dass eben erfreulicherweise mehrere Zentren sich jetzt auch da eben Standpunkte aufbauen. Es gibt Zahlen, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt, dass wirklich gesagt wurde, bei einem Menschen mit einer Depression, der in der psychiatrischen Behandlung noch nicht stationär ist, 0,4 Promille, das ist das so, wie die EKT eingesetzt wird. Und nur bei 1% der stationär depressiven Patienten. Also formal gibt es da noch ein bisschen Aufholbedarf, denke ich mal.
Und dann gibt es unterschiedliche Indikationen. Also bei der Katatonie würde man wahrscheinlich morgen Platz kriegen oder so, weil's, oder heute, weil es einfach Notfall ist. Oder wie sieht das aus?
Ja, haben wir, muss ich sagen, hier noch nicht so häufig gehabt. Ich erinnere mich an einen Menschen, der oder einen Patienten mit einer chronisch-psychotischen Erkrankung, der dann akut aufgenommen wurde, nicht auf meiner Station, und eben eine wirkliche starke katatone Symptomatik gezeigt hat, nachher auch mit Intensivpflichtigkeit. Mhm. Und da haben wir wirklich, ich stande pede, ich habe mir das Gerät unter den Arm geklemmt und bin dann zu den Kollegen auf die Intensivstation und habe dann regelmäßig in dem üblichen Tonus dann die EKT durchgeführt. Mhm. Bei dem Patienten war es leider nicht mehr schnell genug. Ich habe andere erlebt, da konnte man durchaus die katatone Krise damit überwinden, sozusagen. Mhm. Ja.
Okay. Und aber bei dem häufigeren der, oder bei dem viel, viel häufigeren der wahnhaften Depression, da ist es schon so, es ist üblich, ein Vorgespräch zu führen und auch eine Wartezeit von wenigen Wochen ist schon das Übliche in Deutschland. Ja, ne?
Richtig. Ja. Also ne, wenn wir hier in-house, sage ich mal, Indikation stellen, wir haben halt auch nur begrenzte Behandlungsplätze, wobei wir haben schon ordentlich Behandlungsplätze, ja, dann sage ich mal, im Schnitt haben wir eine Wartezeit von 2 bis 4 Wochen. Ja. Wenn externe Anfragen kommen, versuche ich das natürlich auch nach Dringlichkeit und nach Indikation so ein bisschen zu sortieren. Also nicht immer first in ist auch der Erste, der reinkommt, sondern wirklich nach Dringlichkeit irgendwo. Häufig kriegen wir es hin, dass wir, ich sag mal, wirklich innerhalb von 6 Wochen auch ein Angebot machen können. Ja. Leider ist es aber so, ich weiß das auch aus anderen Zentren, die sind so überlaufen, die haben bis zu einem Jahr Wartezeit.
Ja.
Ja. Bei uns ist es dann so, wenn der Patient bei uns angemeldet wird und ich davon Kenntnis kriege, da gibt es bei uns klare Informationsketten, dann nehme ich persönlich auch Kontakt zu dem Klientin, Klienten, Patienten auf, bestell den in unsere EKT-Sprechstunde und dann findet dort eben alles statt. Also sprich Indikationsprüfung, Sorgen werden besprochen, Risiken, Nebenwirkungen werden besprochen und es wird eine konkrete Behandlungsplanung gemacht. Möglicherweise muss noch ein bisschen Vordiagnostik erfolgen. Also man sagt schon, man möchte eine zerebrale Bildgebung, die nicht älter als 5 Jahre ist. Gibt es kardiale Risikofaktoren, gibt es pulmonale Risikofaktoren, die dann für die Kurznarkose Thema sein könnten. Und wenn dann, sage ich mal, das Ganze rund ist, dann wird ein Termin vereinbart. Mhm. Ja, derzeitige Wartezeit hier bei uns sind 6 bis 8 Wochen leider. Ja.
Und das geht auch ein bisschen in diese klinische Praxis ein, die ich eben genannt habe. Man fängt schon mal mit Medikamenten an, denn selbst wenn die Entscheidung ist, so früh EKT wie möglich, es ist ja nicht in den ersten 3 Tagen. Also man braucht schon die Untersuchung und das Gespräch und einen Platz. Und selbst wenn es günstig ist, läuft das ja nicht vor 2 Wochen an, dann fängt man eh schon mal an. Das ist ja richtig.
Nee, absolut richtig. Und ich sage auch immer so, und das war auch die Ägide meines damaligen Chefs, Arzt ist hier, wir setzen nie nur auf eine Karte. Mhm. Also das heißt, wir machen das auch nicht mal so ambulant zwischen Tür und Angel irgendwo. Die Patienten werden bei uns wirklich einbestellt, die sind stationär für die Behandlung. Wir können auf das gesamte psychiatrische Behandlungsportfolio zurückgreifen und eine synergistische Behandlung im Sinne einer Stimulation plus einer Pharmakotherapie ist eigentlich das, was der Standard auch ist. Also wir verlassen uns da nicht drauf, dass man sagt, wir machen jetzt erstmal nur EKT, sondern meistens findet schon entweder eine Anbehandlung oder eine Behandlung indikationsgerecht pharmakotherapeutisch statt.
Okay, du hast eben schon sehr genau beschrieben, wie die EKT an sich abläuft. Wir gehen gleich nochmal zu möglichen Nebenwirkungen und Risiken, aber ich springe jetzt mal auf den Nachmittag nach der EKT. Da gibt es manchmal Nebenwirkungen, die man so am Nachmittag am Patienten beobachten kann. Erzähl mal, was man da so sehen kann manchmal.
Ja, also ich will mal vielleicht sagen, die Angst vor Nebenwirkungen versuche ich den Menschen erstmal zum Großteil zu nehmen, weil eben es ist ein non-destruktives Verfahren, wir machen nichts kaputt. Mhm. Und das ist auch nachgewiesen. Also es wird mehr oder weniger die physiologische Struktur des Nervensystems genutzt und durch die Überstimulation, also durch die stärkere Stimulation als das Nervensystem Strom mehr oder weniger generiert, ja, nutzt man die vorhandenen Ressourcen des Gehirnes und da passiert nichts, was kaputt geht. Viele haben Bedenken und sagen, Mensch, das macht doch Kopfschmerzen. Ist eher selten. Ja, manchmal haben wir Muskelkater. Das kommt allerdings dann auch eher durch die Relaxierung, weil wir auch ein depolarisierendes Muskelrelaxans benutzen. Also eins, wo zuerst eine Tonisierung stattfindet und dann erst die Entspannung. Das ist das Succinylcholin. Ja, das kann mal ein bisschen Muskelkater haben. Ich denke mal, du sprichst wahrscheinlich auf die Gedächtnisstörung an oder Orientierungsstörung. Ja, Das ist eben auch das, wenn man im Internet googelt als Betroffener, dann wird man in vielen Foren eben viel dazu finden. Da möchte ich aber direkt auch die Angst vornehmen. Ja, also es gibt eben nicht die Erfahrung, dass eben irgendwo ein bleibender Schaden dadurch generiert wird oder eine bleibende Gedächtnisstörung. Es ist auch nicht so, dass man in irgendeiner Form erwarten könnte, dass man jetzt eine sogenannte TGA, eine totale globale Amnesie hätte, dass man gar nichts mehr weiß. Wer bin ich, wo bin ich, oh Gott, sondern wenn sowas auftritt, dann sind das eher, man nennt das dann lakunäre Gedächtnisstörungen, die punktuell bestimmte Dinge aus dem Langzeitgedächtnis betreffen. Zwei Fälle fallen mir ein. Eine etwas betagtere Dame, um die 80 Jahre, die sagte, hör mal Doktor, nach deiner EKT weiß ich nicht mehr das Geburtsdatum von meiner lieben Tante so und so. Mhm. Also eine punktuelle Gedächtnisstörung, wo ich sage, okay, wenn das für die Dame relevant ist, eine Woche später wusste die das wieder, da war das auch kein Thema mehr. Es gibt durchaus eben solche Symptome, die können auch einige Wochen anhalten, aber bilden sich in der Regel wieder vollständig zurück. Ja,
ja, also das finde ich sehr wichtig, dass du das sagst. Und ich kenne auch so Konzentrations- oder Merkfähigkeitsstörungen, die am Tag der EKT noch da sind und am nächsten Tag aber wieder weg sind.
Ja, korrekt, genau.
Dass die Leute am Nachmittag sagen, was ist heute nochmal für ein Wochentag, Mittwoch oder Donnerstag, ich bin nicht ganz sicher. Aber am nächsten Tag haben sie solche Schwierigkeiten überhaupt nicht. Ja. Also es gibt vorübergehende Konzentrationsstörungen, die aber dann auch wieder weggehen, noch vor der nächsten Behandlung. Also nicht alle dauern überhaupt die Woche, die du jetzt genannt hast. Oder die gibt es auch. Auch die gehen erfahrungsgemäß ja alle wieder weg. Aber das sind große Sorgen. Und wenn man mit dem Angehörigen spricht und er kann sich nicht erinnern, welcher Wochentag heute ist, dann verstehe ich auch die Sorgen.
Absolut. Ne?
Aber das ist eben ganz typischerweise vorübergehend.
Ist genauso meine Feststellung. Und ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ich bin ja auch Neurologe. Und wenn ich da was kaputt machen würde, würde ich es nicht machen. Ne? Von daher kann ich guten Gewissens sagen, also da haben wir hier erfreulicherweise eben keine, ich sag mal, dauerhaften, anhaltenden Probleme gesehen. Ja?
Wir gehen noch mal ein bisschen zeitlich mit dem Patienten. Die Behandlung läuft jetzt so über 12 Einheiten. Wenn sich gar nichts tut, hört ihr dann schon vorher auf als nach 12 Einheiten oder macht ihr auf jeden Fall 12?
Also ich sag mal so, nichts ist in Stein gemeißelt. Ne? Mhm. Also ich habe durchaus Patienten, die sagen mir dann nach der 6. Behandlung, hör mal, ist gut, Doktor. Dann sage ich, ja Mensch, komm, legen wir noch 1, 2 drauf oder so und dann machen wir vielleicht 6 oder 8. Ja? Wir haben auch schon Patientinnen und Patienten gehabt, wo wir über 30 gemacht haben. Ne? Also man macht es dann wirklich im Rahmen der individuellen Entscheidungsfindung für den einzelnen Patienten dann davon abhängig und natürlich auch konkludent auf Wunsch des Patienten mehr oder weniger. Ne? Wenn er sagt, hör mal, ich merke zwar noch nichts, aber ich vertrag's gut, machen wir mal weiter. Ne? Mhm. Das hängt natürlich immer vom Krankheitsbild ab und auch von der Bereitschaft. Mhm. Also das Maximum, was wir hier mal hatten, waren bei einer Patientin 34 Behandlungen. Ja. Die war aber auch lange stationär, hat aber letztendlich dann davon eine Teilremission erreichen können und dann konnte die auch wieder entlassen werden und die habe ich dann in unsere Erhaltungs-EKT-Struktur integriert und die kommt immer noch.
Da kommen wir nämlich jetzt zu, also wenn die depressive Episode weitgehend abgeklungen ist durch die EKT, wie bleibt der Mensch denn danach gesund? Also kriegt der schon Antidepressiva während der Behandlung und wie sieht es nach der Behandlung aus?
Ja, richtig. Also im Rahmen des synergistischen Therapieansatzes würden wir sagen, klar, würden wir ihm auch nach Good Clinical Practice auch ein Antidepressivum geben, Antipsychotikum, Augmentativum, wie auch immer, ne? Aber eben zusätzlich zur EKT. Und da habe ich jetzt keine, ich sage mal, zahlenmäßigen Richtwerte. Ich habe Patientinnen und Patienten gehabt, die brauchten nach der EKT keine Pharmakotherapie, haben dann auch ein langes, symptomfreies Intervall erlebt. Den einen habe ich gar nicht mehr gesehen, also das war scheinbar eine einmalige Episode. Die meisten nehmen doch zusätzlich noch Medikation weiter, vielleicht etwas weniger, als es nötig war vorher und bei manchen muss man das reine, ich sag mal, sonstige Behandlungsportfolio fortführen.
Ja. Und du hast schon über die Erhaltungs-EKT gesprochen, das gab es vor 15 Jahren, glaube ich, noch gar nicht. Das gibt es jetzt aber in bestimmten Fällen auch. Wann eignet sich das denn?
Das ist so die Entwicklung, die kommt schon früh aus Amerika, Maintenancing ECT. Ja. Wir machen das hier auch seit 15 Jahren konsequent und dann gucken wir halt, wie ist die Wirksamkeit, wie ist der Wunsch des Patienten oder wie ist die Krankheitsvorgeschichte? Es gibt ja durchaus Leute, also man muss leider schon sagen, je frischer eine Erkrankung ist und je akuter, desto besser spricht es auf ein Stimulationsverfahren an. Je chronifizierter, desto schwieriger ist es teilweise. Trotzdem behandeln wir auch Menschen, die eine chronische Erkrankung haben natürlich, ne, mit einer etwas geringeren Erfolgserwartung. Aber, und das, da haben wir einige, wenn dann eben aus so einer Serienbehandlung eine gute Remission erreichbar war, dann bieten wir auf jeden Fall an und sagen, hör mal, komm, dann machen wir doch in einem gewissen Tonus ambulante Einzeltermine. Und das geht bei uns in einer Möglichkeit von alle 2 Wochen, alle 4 Wochen und versucht dann letztendlich immer zu fragen, wie war es im Intervall? War es stabil? Können wir noch mal wieder 2 oder 4 Wochen drauflegen? Oder müssen wir es vielleicht wieder etwas verkürzen, sodass man das ganz individuell gestaltet? Ja, ich habe, also die meisten, sage ich mal, sind nach 1-2 Jahren irgendwo dann auch da raus. Ja, manche habe ich schon seit Jahren und manche kommen nur noch 3-mal im Jahr und sagen hier die eine EKT. Gut, dann gehe ich da auch mit und wenn der Patient, die Patientin davon profitiert, dann machen wir das entsprechend auch. Und die kommen dann morgens nüchtern in die Klinik, bekommen das gleiche Prozedere wie sonst, müssen natürlich an dem Tag dann in Begleitung abgeholt werden, weil man sagt, ja, 24 Stunden nach einer Kurznarkose keine alleinigen Teilnahme am Straßenverkehr. Und das hatte ich heute Morgen gerade wieder, meine 6 Patienten. Ja, die sind alle schon wieder zu Hause.
Ja, heute ist Mittwoch. Mittwochs machst du Erhaltungs-EKT.
Genau, richtig.
Ja, okay. Okay, lass uns nochmal über Kontraindikationen und häufigste Nebenwirkungen sprechen. Was sind denn die Schattenseiten, die Gefahren oder worauf muss man wirklich achten?
Also es gibt halt eben unerwünschte Wirkungen. Wir hatten ja gerade schon die Antrograde und Retrograde Amnesie besprochen. Was wir häufig sehen, und das ist ja auch klar, das ist eine vegetative Dysfunktion nach dem Krampfanfall, sind Blutdruckschwankungen oder eben Herzfrequenzschwankungen. Ne? Sodass ich ja sagte, im Rahmen der Vordiagnostik ist auch wichtig, dass man den Herzstatus kennt, dass wir ein EKG haben, gegebenenfalls auch bei Menschen mit einer entsprechenden somatischen Vorbelastung vielleicht sogar die Narkosefähigkeit überprüfen müssen. Ne? Sodass man da eben sagen muss, da müssen wir schon irgendwo wissen, auf was lassen wir uns auch körperlich da ein. Ja? Wobei die jüngste Patientin, die ich hier hatte, war 20, die älteste war 91. Also das gesamte Lebensspektrum lässt sich mehr oder weniger behandeln, wenn bestimmte Faktoren nicht vorliegen, sag ich mal, ja. Absolute Kontraindikationen sind eben auf die eben schon genannten Organsysteme frischer Herzinfarkt, Myokardinfarkt. Da sagt man 3 bis 6 Monate sollte man nach so einem Ereignis warten. Frischer Schlaganfall, Hirninfarkt durch Blutungsstörung, Hirnblutung oder so, sagt man auch 3 bis 6 Monate, also eigentlich schon abwarten, gucken, wie ist der Status, ja. Gibt's Gefäßektasien, Aneurysmen, also Stellen, die unter der postiktalen hypertensiven Krise dann vielleicht, ja, bruchgefährdet sind, nenne ich's mal, ne, wollen wir auch nicht riskieren, ja. Oder gibt's vielleicht sogar eine Hirndruckerhöhung durch, und deswegen wollen wir ja vorher auch eine zerebrale Bildgebung haben, um zu sagen, da ist nix im Busche. Trotzdem kann man auch Patienten mit Hirntumoren behandeln. Ja, also das ginge prinzipiell auch. Aber man muss es eben wissen und man muss das, ich sag mal, in seine Risikobewertung im Rahmen der Risikonutzenabwägung mit einpreisen, mehr oder weniger. Ja. Keine Kontraindikationen sind zum Beispiel ein Herzschrittmacher. Also ein Herzschrittmacher oder auch ein implantierter kardioverter Defibrillator ist keine Kontraindikation. Hohes Alter, hatte ich schon gesagt, auch nicht. Auch eine Schwangerschaft nicht.
Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Erzähl mal, welche Rolle die EKT für Schwangere möglicherweise spielen kann.
Ja, man ist ja sehr limitiert eben in der Behandlung schwangerer Patientinnen, was die Pharmakotherapie angeht, ne? So dass man hier eine Option hätte, sage ich mal, also wir können ja dann auch mit leicht Benzos arbeiten oder so, ja, dass man da eine EKT anbieten kann und sagt, man hat nicht die pharmakotherapeutischen Risiken. Ne? Muss natürlich, das hatten wir, ich sag's ganz ehrlich, hier in der Klinik bisher noch nicht. Da würde ich wahrscheinlich auch bei aller Expertise, die wir zwar haben, aber dann durchaus an eine Klinik verweisen, die eben eine eine somatische Akutstation, Intensivstation, Gynäkologie vorhanden hat.
Mhm. Ja, ich verstehe.
Na, also da möchte ich einfach auch das Risiko fürs Kind gering halten. haben wir hier nicht viel Erfahrung. Prinzipiell ist das machbar.
Ist, glaube ich, wirklich sehr selten, aber objektiv betrachtet kann die EKT-Behandlung nebenwirkungsärmer sein als eine hochdosierte Medikation mit einem Antipsychotikum, Antidepressivum und allem möglichen anderen. Und es ist, glaube ich, schon für besondere Behandlungssituationen da, aber es kann ja wichtig sein, dass der Behandlungserfolg auch zügig eintritt, wenn jemand sehr schwer krank ist und sich daraus Gefahren ergeben. Aber ja, also praktische Beispiele kennen, kann ich jetzt auch nicht viele erzählen. Also das ist schon sehr selten, glaube ich. Aber als Option muss man das im Kopf haben.
Ja.
Okay, das sind, glaube ich, die häufigsten Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Risiken. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ja, es gibt halt noch relative Kontraindikationen, aber da sagte ich, da muss man eben so ein bisschen nachgucken. Ne? Koronare Herzerkrankung, also so dieses klassische Risikoprofil, was ja viele Menschen so ab einem gewissen Alter durchaus mitbringen. Ja? Mhm. Und da sagte ich, da muss man letztendlich dann einfach so im Vorfeld gut aufklären, den Betroffenen oder die Betroffene, und dann eben sagen, Mensch, komm, da müssen wir nochmal nach dem oder dem gucken lassen oder gucken, ob wir das im Rahmen der Risiko-Nutzen-Abwägung dann eben in Erwägung ziehen. Ja? Aber wie ja, glaube ich, schon rausgeklungen ist, so richtig ganz Hinderungsgründe gibt es wenige, möchte ich mal sagen. Mhm. Ja?
Du hattest eben schon gesagt, dass die EKT auch antimanisch wirkt und dass sie bei der Manie sehr wohl eingesetzt werden kann. Ja. Das kennen die meisten nicht so, weil das auch nicht so häufig ist und früher, glaube ich, noch seltener auch so angewendet wurde. Erzähl mal, was da los ist. Also wie kann man das einsetzen?
Also ich habe mehrere Patientinnen und einen Patienten insgesamt erlebt im Rahmen einer bipolaren Erkrankung, ja, manisch-depressiv, wo eben das Hauptsymptom der Behandlung die Manie war. Jetzt ist es natürlich schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, aber das betrifft ja nicht nur die Stimulationsverfahren, auch die Pharmakotherapie, einen manischen Menschen zu etwas zu überzeugen, weil der fühlt sich ja super duper gut eigentlich, ne? Auch wenn er im Umfeld vielleicht schon ganz viele Scherben produziert hat oder auch schon richtige Katastrophen verursacht hat, ne? Hier hatte ich eine Patientin auch gerade so im Blick, die hatte eine reine manische Episode, also die war nicht bipolar erkrankt, sondern die war wirklich rein in der Manie, offenbar wirklich über Monate, hat dann das eheliche oder elterliche Erbe mehr oder weniger auch aus der Ehe komplett umgesetzt, hat sich auf einer Nordseeinsel ein großes Anwesen gemietet und das war vollgehangen mit Klamotten. Und die Vorstellung war, sie beliefert die Welt mit Kleidungsstücken und hat mehr oder weniger dann darüber letztendlich das gesamte Familienvermögen aufgebraucht. Ja, die bekam ich dann auch akut auf die geschützte Station mit Unterbringungsbeschluss nach dem Betreuungsrecht. Und das hat wirklich einige Wochen gebraucht, um diese Patientin dann irgendwo da hinzubekommen, dass wir sagen, Mensch, komm, das wäre doch eine Option, weil die war halt schon sehr läppisch im Affekt. Mhm. Ne? Die hat es dann nicht eingesehen, dass sie sagte, wieso, was wollt ihr denn? Lasst mich gehen, ich habe meinen Plan, ich gehe da weiter. Letztendlich hat sie sich darauf eingelassen. Wir mussten es auch nicht per Beschluss machen, das ist auch nochmal ein spezielles Thema. Ja, und es hat gut gewirkt. Also sie war nachher wirklich aus der manischen Episode raus und ich sage es jetzt mal wieder so ein bisschen oberflächlich, sie war dann sehr reuevoll. Also sie konnte wirklich reflektieren, was da alles kaputt gegangen ist in den letzten Monaten, muss man sagen. Es ließ sich aber Gott sei Dank auch alles wieder reparieren. Mhm. Ja? Ja. Ist jetzt auch nicht so das ganz Häufige, was wir hier haben, aber eben die Behandlungen, die wir durchgeführt haben, waren in dem Fall erfolgreich.
Und mit Psychosen, wie häufig habt ihr das so, dass eine psychotische Symptomatik primär dadurch behandelt wird?
Also auch nicht mehr so selten, nicht mehr so selten. Die Bereitschaft oder ich sag mal so, die Schwelle zur EKT sinkt, Gott sei Dank. Als ich hier angefangen habe, war das noch teilweise, ich will es mal sagen, für meine schon älteren Oberärzte damals und so, zum Teil noch irgendwo so ein bisschen so ein rotes Tuch. Wieder kommt einer mit Strom und macht was am Gehirn und so und dafür haben wir doch Gespräche und Medikamente und so weiter. Ja, Gott sei Dank ist die Schwelle über die Jahre gesunken. Gut, bei Psychotikern ist ja nochmal ein spezielles Klientel, ja. Vielleicht darf ich da auch eine Fallgeschichte kurz einflechten. Ich habe eine Patientin damals übernommen aus einer großen Klinik hier im Umkreis. Die war dort ein Jahr stationär, 24 Jahre alt, hatte eine schwere, eine paranoide Schizophrenie mit einer schweren psychotischen Symptomatik. Die war so betroffen, die hat noch nicht mal mehr ihren Speichel geschluckt. Also die saß da wie ein armes Mensch, wie Quasimodo, würde man so ein bisschen vielleicht läppisch sagen. Und kam dann hier rüber, abgemagert, ungepflegt, also wirklich ein ganz armer Mensch. Und die ließ das aber alles über sich geschehen. Freiwillig konnte man es nicht, weil sie war nicht einwilligungsfähig. Das heißt, sie kam bei Betreuungsbeschluss und wir haben dann eben auch die EKT-Behandlung als Behandlung im Rahmen der Betreuung indiziert und als Zwangsbehandlung, muss man ja sagen, durchgeführt. Wobei wir sagen, wir machen in dem Sinne zwar eine Zwangsbehandlung, aber wir zwingen keinen. Also eine gewisse Restkonkludenz, sage ich mal, muss da sein. Das bedeutet, die Vereinbarung ist, sie müssen uns den Arm geben für den Zugang. Dann gehen wir erstmal davon aus, dass keine Gegenwehr stattfindet. Die Patientin ließ das gut über sich ergehen. Und letztendlich, und da muss ich sagen, das bin ich auch nach wie vor, kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, nach Ich glaube, das waren 10 Behandlungen, die wir bei der Patientin gemacht haben, 2 pro Woche, also rund nach 5 Wochen, ging ich hier durch ein großes, bekanntes Einkaufszentrum in Neuss und da stand diese junge Frau mit ihrer Mutter vorm Spiegel und hat Sommerkleider anprobiert. Und das war für mich so ein Kontrast, ja, aus einem Menschen, der zusammengesunken, mit Spucke tropfend aus dem Mund, jetzt nicht durch die Neuroleptika, aber unter anderem auch dadurch, hilflos kam und hinterher wieder sagte, guck mal, die sieht sich selbst, sie macht Selbstfürsorge, sie möchte sich präsentieren und man konnte mit der wieder ganz klar sprechen. Also das muss ich sagen, das nimmt mich immer noch mit, das merkt man vielleicht ein bisschen, ja.
Ja, zu Recht auch. Und mit diesem Fallbeispiel wollen wir es fast abschließen, aber eine Frage will ich noch stellen. Wie macht ihr es mit der Weiterbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte? Weil in der Facharztweiterbildung kommt die EKT ein bisschen kurz, dadurch haben sie auch viele nicht so auf der Spur. Wie macht ihr das hier?
Ja, ist richtig. Das steht ja, glaube ich, auch in dem neuen Fachweiterbildungskatalog, dass die EKT mehr Gewichtung bekommen soll. Und wir haben ja nun erfreulicherweise jetzt hier ein, ich sage mal, Running Setup sozusagen. Und ich wurde damals von meinem damaligen Chef noch beauftragt, Mensch Vogel, komm, wir müssen gucken, dass wir das mit in die Assistentenrotation reinkriegen. Und wir machen das jetzt so, dass wir einmal im Jahr die Altassistentinnen und Assistenten eben ausbilden. Also sprich, ich mache sowohl Theorievorträge, als auch, dass die dann mitlaufen. Die kommen, gucken sich das an, bekommen es erklärt, bekommen individuell auch ihre Fragen beantwortet. Und dann gehen die in die Eigenverantwortung. Das heißt, die dürfen dann oder sollen dann eben EKT-Termine übernehmen, eigenverantwortlich durchführen. Natürlich sitzt einer von uns im Nachbarraum für alle Fälle. Es ist ja alles supervidiert, ja. Aber dass dann eben ein Assistent 6 bis 12 Monate eigentlich berufen ist, alle 1 bis 2 Monate so eine Behandlungsserie mal durchzuführen. Um natürlich aber auch eigene Erfahrungen zu sammeln dabei. Ne? Das ist bei uns zurzeit so der Standard.
Ja, das ist sehr gut. Okay. Wenn du noch eine Sache den Leuten sagen könntest, abschließend zum Thema EKT, was würdest du gerne raus in die Welt sagen?
Keine Angst vor Strom, wenn er in den richtigen Händen liegt. Ja. Und wie gesagt, und das halte ich auch durchaus, auch gerade für ärztliche Behandlungen wichtig. Man muss als Klientin, Klient, Patientin, Patient dem Arzt in die Augen gucken. Man muss das Gefühl haben, man, da kümmert sich einer, der nimmt sich meiner Thematik an und der nimmt mir meine Ängste. Dann ist das ja auch schon Teil der Therapie, möchte ich sagen. Ja. Aber insgesamt wird sich ja auf dem Sektor der Neurostimulation, da findet ja viel Entwicklung statt. Wir haben ja jetzt nur über EKT gesprochen, aber wenn man jetzt mal auch über interne Stimulatoren oder Vagusnervstimulation redet oder so, ja, also da findet noch viel Entwicklung statt, sodass da aus meiner Sicht wirklich diese Entstigmatisierung fortgeführt werden muss, ja.
Lieber Christoph, ich glaube, in deinen Händen sind Menschen richtig, weil du dich mit Strom auskennst, aber weil du dich auch mit Menschen auskennst und weil du ein sehr guter Psychiater bist und das Krankheitsbild behandelst, aber mit besonderen Fähigkeiten. Bei dir könnte man sich da sehr vertrauensvoll in deine Hände geben. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns das so praktisch erklärt hast. Ich glaube, so kann man sich das viel besser vorstellen und das leistet vielleicht auch ein bisschen Beitrag, das zu entstigmatisieren, die Behandlungsmethode der EKT. Vielen Dank, Christoph.
Ich danke dir ganz herzlich.
Psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.